Herzlich willkommen zu Festgeklebt, dem Podcast der letzten Generation. Mein Name ist Raoul Semmler, ich bin 40 Jahre alt, in der Widerstandsgruppe Mannheim-Heidelberg-Bergstraße, bin in der Fundraising AG und mache diesen Podcast zusammen mit dir, Lina. Magst du dich auch kurz vorstellen?
Yes, hi, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Lina, Widerstandsgruppe Berlin gerade und mache bei der letzten Generation gerade primär Media und Außenkommunikation. Ich hoffe, dass mein Ton gut funktioniert für euch heute. Ich bin nämlich draußen unterwegs, weil bei dem Haus, wo ich gerade zu Besuch bin, eine Photovoltaikanlage aufs Dach gebaut wird und deswegen ganz viel gebohrt und gehämmert wird, was mir dann gerade aufgefallen ist, bevor wir hier aufnehmen wollten. Und jetzt bin ich noch schnell ein bisschen draußen unterwegs. Kann sein, dass man ab und zu mal ein Auto vorbeifahren hört oder so. Ich hoffe, das passt und stört nicht. Ist ja auch cool, dass so eine Anlage aufs Haus gesetzt wird. Also das ist ja richtig, richtig nice. Habe ich mich eigentlich auch erstmal voll gefreut.
Mega.
Genau, dann lass uns loslegen, oder?
Bitte gerne.
Okay, wir wollen heute in unserer Einleitung über das Thema Hoffnung sprechen. Finde ich ein spannendes Thema, weil das Wort Hoffnung bei mir auf jeden Fall immer so gemischte Gefühle auslöst. Wenn jemand sagt, ja, ich habe ja noch Hoffnung und was auch immer, können wir ja gleich noch drauf zu sprechen kommen. Aber wir wollten halt eben darüber reden, was uns irgendwie Hoffnung macht in diesen Zeiten. Also vielleicht auch ganz aktuell. Raoul, du hattest da ein Beispiel von irgendeinem aktuellen Ereignis, was dich irgendwie sehr bewegt hat. Und da wollen wir einfach so ein bisschen ins Thema Hoffnung einsteigen. Hoffnung im Bereich aktiv sein. Wer inspiriert uns da? Oder willst du die Frage stellen, noch ein bisschen ergänzen, Raoul? Du kannst voll gerne anfangen, deine Gedanken zu teilen.
Ja, obwohl ich das Thema so vorgeschlagen habe, ist ja Hoffnung immer so voll das Schwierige, find ich voll den schwierigen Begriff, weil ich finde auch irgendwie so in meinem Laienwissen über Kirchen, finde ich trotzdem, dass Hoffnung irgendwo in die Kirche gehört für mich.
Spannend.
So, weil es sowas, es ist, ich finde, da gebe ich so viel Verantwortung ab, wenn ich dann sage, ich hoffe, dass es kommt, ich hoffe, dass es vielleicht noch von außen irgendwie entschieden wird und ich gebe da irgendwie so, ja, Verantwortung und Konsequenzen, I don't know.
Ich verstehe voll, was du meinst. Voll. Also ich habe auch das Gefühl, so das Erste, wenn ich an Hoffnung denke, ist halt Hoffnung, dass Hoffnung irgendwie auf eine Art auch Handlungshemmer einfach sein kann, wenn man zu viel Verantwortung abnimmt und abgibt und quasi sagt, okay, ich habe jetzt einfach Hoffnung rein und es wird schon funktionieren und irgendjemand anderes wird das schon regeln, wenn man zu doll quasi auf eine Veränderung hofft, ohne aktiv was dafür zu tun. Aber ich glaube, wir wissen beide, was damit gemeint ist und ich glaube, es ist auch gesund und gut, Hoffnung zu haben in dem Bereich, was wir machen oder vielleicht auf jeden Fall sich inspirieren zu lassen und irgendwoher halt die Kraft herzustellen. Zu holen. Müssen wir ja gar nicht unbedingt Hoffnung nennen, sondern es kann auch irgendwie eine Kraft oder eine Inspirationsquelle sein, die uns da irgendwie, die uns da irgendwie unterstützt. Und das, ja, dann lass uns da doch vielleicht mal reinstarten, Raoul. Was gibt dir denn, was gibt dir Kraft? Was inspiriert dich gerade in diesen Zeiten?
Also ich bin auf ein Beispiel gestoßen. Da hat mich meine Frau draufgebracht, weil die total gerne James O'Brien hört, der ja auch in der Klimabubble jetzt nochmal bekannter wurde gerade wieder und vielleicht auch ein bisschen mit nach Deutschland geschwappt ist. Der hat eine, ja, Fernseh- und Radiosendung und macht die täglich und hat sehr viele Zuhörende. Ich glaube, so 1,5 Millionen, sagt er immer, und nimmt dort Leute so dran in seiner Sendung. Also, die können dort immer anrufen und dann gibt's immer so ein Thema und nimmt die dann auch ziemlich, ja, geht dann hart mit denen irgendwie ins Gericht und hat eine große soziale Gerechtigkeit, merke ich da immer so in den Gesprächen. Und ein heftiges Ding, wo das auch zitiert wurde von Earthly Education auf Instagram und Just Stop Oil haben auch ein sehr berührendes Video gleich draus gemacht.
Das war dieser,
das war dieser Punkt, wo er halt die Frage immer wieder stellt in der Sendung. Sollten wir uns jetzt bei den Klimaprotestierenden entschuldigen? Nachdem wir die Bilder in Valencia gesehen haben, wo es ja mittlerweile über 200 Tote gab, wegen diesen Flutmengen, die innerhalb von wenigen Stunden die Menge von, ich glaube, es war mit einem Jahr an Regen dort runtergekommen ist. Und wo auch vorher gewarnt wurde, das kam auch noch mit raus, also von Parteien und so weiter und so fort. Und auf jeden Fall hat er dort in der Sendung auch von erzählt, von, wenn man halt die ganzen schlechten Nachrichten sieht, dass halt da auch es gute Nachrichten gibt, zum Beispiel, wenn man sich das Ozonloch anschaut. Und ich weiß nicht, ob das das beste Beispiel ist, aber es ist zum Beispiel was, wo es 87 schon ein internationales Abkommen gab von Montreal. Wir kennen das ja mit diesen internationalen Abkommen. Und dann hat es immer gedauert und so. Und ich weiß auch noch, wie ich als Kind irgendwie in der Schule, glaube ich, hatten wir auch so Bilder dazu gemalt. Auf jeden Fall war das so ein Thema, als ich in den 90ern zur Schule gegangen bin. So. Und dann wissen wir mittlerweile, und da werde ich den Link auch später in die Shownotes packen, dass irgendwie seit 2010 gibt es Anzeichen, dass das Ozonloch nicht mehr vergrößert wird. Seit 2016 berichten mehrere Studien, dass es die Ozonschicht sich wieder regeneriert. Und im März 2020 hat sogar die Fachzeitschrift Nature gesagt, dass es sich positiv aufs Klima auswirkt.
Okay.
Also die Ozonschicht ist ja quasi, glaube ich, so zwischen, boah, ich bin super schlecht in Naturwissenschaften, ne?
Ich
so
auch.
Zwischen der Hemisphäre, wo wir leben, I don't know, und halt irgendwie dann Sonne schützt unseren Planeten, glaube ich, so ein bisschen vorm Sonnenlicht. Nagelt mich nicht drauf fest. Es ist auch okay. Wir müssen das nicht wissen. Wir wissen viele wichtige Dinge und wir wissen auch, wie sich Protest auswirkt und da ganz viele Dinge. Für Naturwissenschaften haben wir noch andere und da werden uns bestimmt Leute danach ganz viele Nachrichten schreiben. Also einfach so einfach der Punkt, dass es hat immer wieder positive Nachrichten gegeben und wir wissen das ja auch von Protesten. Und ich finde, das macht mich zuversichtlich, dass selbst wenn wir, so wie es aussieht, die Klimakipppunkte und auch viele soziale Kipppunkte überschritten haben, dass es doch immer wieder auch positive Nachrichten gibt. Auch, ja, ich finde, also sowieso ist ja mal außer Frage, der Kampf lohnt sich einfach, weil wir für unsere Werte einstehen.
Voll.
Was denkst du, Lina?
Ja, also ich glaube, ich habe noch nie an einem Ort so viel Inspiration und Hoffnung und irgendwie Mut gefunden, wie halt in der Bewegung, in der wir beide irgendwie aktiv sind, wofür wir auch diesen Podcast machen. Also bei der letzten Generation habe ich irgendwie viele enge Freundinnen und Menschen kennengelernt, mit denen ich das jetzt schon so lange oder wir so lange schon machen. Und das ist irgendwie was, wenn ich mir das anschaue und dann halt eben auch schaue, dass wir irgendwie dieses internationale Netzwerk, was wir sind, das gibt mir auch super viel Hoffnung. Also dass die Tatsache, dass wir irgendwie vernetzt sind auf der ganzen Welt und überall diese Klimaproteste gemacht werden, das gibt mir irgendwie Hoffnung und Kraft. Und was mir jetzt jüngstens, oder wie sagt man, ja, sagt man jüngstens? Ich weiß nicht.
Jüngst?
Danke. Was mich irgendwie gestern, wir nehmen heute am Donnerstag, 7. November auf. Und gestern hat es einen Protest gegeben, da sprechen wir auch gleich im Hauptteil nochmal drüber, welche Proteste es da irgendwie gab. Aber es hat einen Fahrprotest eben gegeben im Zusammenhang mit dem LNG-Summit, der im Adlon Hotel bald stattfindet Anfang Dezember. Und da haben halt eben Leute bei Total Energies einen Fahrprotest gemacht. Und ich fand es so bewegend und stark, wie sie dann am Ende da in dieser Reihe standen und die Schilder in der Hand hatten und alles hinter ihnen komplett orange. Und wie mutig das ist, dass Menschen, junge Menschen in diesen Zeiten sich da hinstellen und dass alle Konsequenzen, die da eben auf sie zukommen, in Kauf nehmen und diesen scheiß Energiekonzern einfach mal eine Warnfarbe verpassen. Das fand
toll.
Ich so stark. Ja. Also es gibt genau halt immer wieder auch Proteste, die einen dann wirklich auch nochmal tiefer berühren und packen. So in meiner Erfahrung. Ja, und das hat mich auf jeden Fall jetzt gestern, jüngst, sehr bewegt.
Ja, ich glaube auch einfach, wenn man sich mit Protest beschäftigt, dann sieht man ja auch, dass das halt irgendwie oft lange dauert.
Ja.
Und es halt immer wieder so ja, besondere Ereignisse, Trigger-Events braucht oder die halt manchmal dann für den Umschwung sorgen. Und dann sind halt innerhalb von wenigen Wochen einfach Zehntausende und mehr auf den Straßen. Das haben wir in den Niederlanden gesehen. Das haben wir bei der Friedlichen Revolution um 89 gesehen. Wir haben das an so vielen Stellen gesehen. Wir haben es irgendwie letztens, ich glaube, in Serbien oder Kroatien sind die Leute wieder drauf auf die Straßen gegangen, weil bei einem Bahnhof ein Dach eingestürzt ist. Und also es gibt einfach auch Länder, wo anders andere Protestkultur ist, so, wo die Leute halt einfach das anders mit verinnerlicht haben. Ich meine, wir sehen es aber auch bei den Protesten gegen rechts, die es dieses Jahr gab und die auch weiter da wachsen und entstehen. Also ich glaube, man kann sich den ganzen Tag, glaube ich, auch Wut abholen. Ich finde, das ist auch richtig, so wütend zu sein auf Sachen. Ich meine, wir haben gesehen, Trump hat die Wahl gewonnen. Wir haben gesehen, die Ampelkoalition löst sich wahrscheinlich auf. Wissing, habe ich heute Morgen erst gelesen, will trotzdem Verkehrsminister bleiben. Das sind alles Sachen, da müssen wir nicht drüber reden groß, weil wir sind kein Politik-Podcast. Aber es ist einfach nur so, klar, wird unsere Arbeit auch mit beschäftigen.
Schon sehr politisch, unser Podcast, würde ich sagen. Aber ich verstehe, was du meinst, dass wir da jetzt nicht tiefer einsteigen müssen. Aber das ist uns beide irgendwie, dachte ich auch, also haben wir gestern kurz drüber nachgedacht, so inwiefern reden wir jetzt irgendwie über diese ganzen Themen im Podcast.
Ja.
Zeigt einfach nur, dass ja die politische Situation eine unsichere ist und dass unser Widerstand trotz dessen, also trotz welcher Situation irgendwie die Ampel und so weiter, dass es dieses Aufmerksam machen auf Klimaschutz und dass es da halt wirklich endlich mal Handlung braucht, dass es das nach wie vor braucht. Und über Trump brauchen wir, glaube ich, gar nicht erst reden. Ich glaube, da haben wir alle und ich glaube auch alle ZuhörerInnen irgendwie die gleiche Meinung oder wahrscheinlich auch das das Gleiche gefühlt, als dann die Nachricht reinkam gestern Morgen. Also das war halt, was ein Schock, wirklich. Und genau, also ich wollte nur sagen, wir sind kein Politik-Podcast, wir müssen da jetzt nicht tiefer einsteigen. Wir können dazu, glaube ich, nur unsere Gefühle teilen. Jetzt ist hier gerade eine Krähe im Hintergrund, die ein bisschen Bambazamba macht, naja. Genau, wir können da unsere Gefühle auf jeden Fall zu teilen, aber wir würden jetzt nicht, also wir würden darauf verzichten, das jetzt groß krass irgendwie einzuordnen. Aber dass uns das jetzt die letzten Tage sehr umtrieben hat, das ist auf jeden Fall klar. Und dass es auch krass war gestern, dann die Ansprache von Scholz und wie auch immer. Ja, krass, was gerade alles passiert.
Ja, das ist total heftig und nehmt da eure Widerstandsgruppe wahr, egal wie viel gerade bei euch in der Widerstandsgruppe geht, so sprecht mit den Leuten. Ich meine, dafür haben wir diese Gemeinschaften quasi gegründet, dass wir einen Austausch haben, dass wir da ja eine Gemeinschaft haben, mit der wir irgendwie ehrlich und konstruktiv und emotional über diese Themen mit reden können.
Das auf jeden Fall, ja. Oh, ich habe immer Angst, wenn ich jetzt voll sage. Irgendjemand hat mal kommentiert, dass es voll nervig ist, dass ich so viel voll sage und mich so anhöre.
Stimmt. Wie. Aber ich kann dir aus dem Schnitt sagen, die Ams sind für mich noch nerviger, schwieriger zu schneiden. Ja, letzte Woche vor zwei Wochen hat es wer anders geschnitten. Und ja, ich bin da auch sehr pedantisch immer. Ich glaube, das ist meine Sprecherehre. Ja, oh Gott, jetzt habe ich schon wieder geämt. Egal. Oh Gott, jetzt haben wir es angesprochen. Jetzt wird es nur viel, viel schlimmer.
Ja, ich denke, wir sind heute sehr Meta unterwegs. Wie viel ich eigentlich M mache. Ich dachte eigentlich, das ist gar nicht so viel. Aber gut, danke für das Feedback, Raoul. Ich werde es mir mitnehmen und versuchen einzubinden.
Oh Gott.
Lass uns in den Hauptteil springen. Was ist die letzten Wochen so passiert? Wir befinden uns ja gerade aktuell immer noch in der Trainingsphase. Da hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge ein bisschen ausführlicher darüber geredet, beziehungsweise die Kerngruppe hatte auch nochmal einen Input dazu gegeben, was die Trainingsphase gerade ist. Also, dass wir uns da gerade einfach ein bisschen mehr mit Theorie beschäftigen, ein bisschen vielleicht ein paar Wissenspakete schnüren, was haben wir in den letzten Jahren eigentlich so gelernt, um das auch weitergeben zu können und so weiter. Also, das ist auf jeden Fall gerade ein Thema, was uns beschäftigt als Bewegung. Trotzdem hat es Proteste gegeben. Und zwar nicht wenige, sondern echt einige. Raoul, ich wollte dich fragen, ob du Lust hast, ein bisschen was über Proteste an Universitäten zu erzählen, weil das ja auch in eurer Widerstandsgruppe ein Thema war. Und vielleicht hast du auch mitbekommen, genau, was in anderen Widerstandsgruppen passiert ist und was da andere Leute noch für Proteste gemacht haben.
Ja, ich habe das von drei Widerstandsgruppen mitbekommen. Also wir haben es in Heidelberg gemacht.
Mhm.
Da hat der Fokus auch behauptet, ein Video wäre viral gegangen. Gut, wenn wir uns die Zahlen anschauen, sind es auf jeden Fall auch mehr als jetzt zum Beispiel Videos zu Kassel, als ich so gesehen habe.
Die Unterbrechung im Hörsaal.
Genau, die Unterbrechung im Hörsaal. Und das war sehr witzig. Also wir hatten drei Hörsaalbesuche gemacht in Heidelberg und einer, gleich der erste, war halt in der Wirtschaftswissenschaften-Vorlesung.
Ja, sehr passend.
Ja. Und wie halt bei den meisten Vorlesungen stehen die Türen offen, weil mich auch ein Journalist anrief und meinte so, ja, seid ihr eingedrungen, ne, in den Raum? Und so, ich so, nein, eingedrungen, da habe ich irgendwie ganz, ganz andere Bilder im Kopf.
Voll.
Und einfach war sehr energetisch und hat sehr viel versucht, mich zu unterbrechen und dem war es per se gar keine Freude, dass ich dort in seine Vorlesung reingegangen bin, nämlich weil ich mich nicht angemeldet habe. Und dann haben wir halt, wie es immer ist, eine kürzere Version davon auf Social Media hochgeteilt und es war so geil, weil der Fokus war dann so, ja, sie haben aber gekürzt, die Reaktion dieses Dozenten rausgekürzt und ich fand es so witzig, weil dieser Dozent einfach super nah die ganze Zeit an mich rangegangen ist, super aggressiv war und erst als ich auf den Stuhl gegangen bin, hatte ich ihn nicht mehr in meinem Blickfeld, was sehr witzig war und also, dass man davon spricht, dass ich da rausgeschickt worden wäre. Wir haben uns die Zeit bis zum Ende genommen und haben dort auf unseren Vortrag aufmerksam gemacht. Egal. Es ist dann witzig, wie das aufgeblasen wird von der Gegenseite und so, wo du denkst, Alter, was sollen wir denn eigentlich noch alles so nicht machen dürfen, ne? Also keinerlei Störung, kein gar nichts geht. Hauptsache, man setzt sich irgendwie am besten in eine Bibliothek und liest nur ein Buch und die Klimakatastrophe geht irgendwie von alleine zurück.
Ja, ich fand das gut mit dem, also das, was ja auch so ein bisschen in den Kommentaren auf jeden Fall Thema war das mit dem, dass er halt sich die ganze Zeit vor dich gestellt hat und gesagt hat, ihr habt euch nicht angemeldet und dann quasi der Konter, okay, die Klimakatastrophe meldet sich auch nicht an, wir müssen jetzt hier kurz darauf aufmerksam machen, was da gerade passiert und dass wir alle eben, ja, was dagegen tun müssen, gegen das politische Nicht-Tun. Fand ich einen starken Konter, fand ich einen starken Protest und das hat es ja eben, wie du gerade gesagt hast, in mehreren Widerstandsgruppen gegeben, diese Unterbrechung im Hörsaal und eben Banner-Drops, wenn ich es richtig gesehen habe.
Total. Vielleicht noch ein Mini-Fun-Fact, als ich dann nochmal hochgegangen bin, um nochmal vor dem Vorlesesaal ein paar Flyer zu positionieren, habe ich dann gehört, er hat in seiner Vorlesung, also 2 Minuten später, auch darauf aufmerksam gemacht. Also da wirklich nochmal so auf die Fossilen und welche Ressourcen wir denn haben, aha, was ja sehr wichtig ist für Wirtschaft natürlich. Und das fand ich dann wiederum sehr spannend. Und es war bei allen Dozenten so, dass die alle danach drauf Bezug genommen haben. So, also es war, also weil die natürlich auch merken.
Ist ja auch irgendwie unausweichlich, dann darüber, ja, zu sprechen, ne?
Ja, total. Und ich meine,
ist ja kein fernes Thema oder so. Ist kein fernes Thema, sondern sehr, sehr zeitaktuell leider. Und ja, wichtig, dass man darüber redet.
Total. Und wenn da 20-Jährige sitzen und du denen sagst, ey, ihr habt damit am längsten zu tun, dann, ja, kann da irgendwie auch kein 50-jähriger Dozent sein, der super viel Asche verdient. Ja, nee, ich ignoriere das einfach mal so. Weil sie es ja eh schon die ganzen viel mit ignorieren, glaube ich. Anyways, du hast ja was gefragt wegen den Bannerjobs. Genau.
Ja,
wir hatten,
ja,
Bannerjobs in Heidelberg und in Karlsruhe.
Und in Halle.
Und in Halle, da ja, weißt du sicher mehr. Ich habe es im Südwesten mitbekommen und da gab es halt auch noch andere Unterbrechungen in Vorlesungen und in der Mensa. In Karlsruhe war ganz geil, weil einer saß richtig auf dem Dach oben und die Polizei hat dann unten drunter alles abgesperrt und so. Und
hier könnt ihr Hochwasser stehen, ne?
War da drauf, genau, hier könnt ihr ihr Hochwasser stehen.
Und auf der in Halle stand drauf, study now, protest later, fatal plan. Also das ist halt, ne, wir nicht jetzt studieren können, wenn die Katastrophe gerade eskaliert. Ein anderes Thema, womit ich mich gerade viel beschäftigt habe oder wozu jetzt gerade einen Post auch online gegangen ist, ist rund um das Thema Itzehoe. Raoul, ich weiß nicht, wie viel du da schon zu mitbekommen hast oder ob du den Post dazu, der auch im Infokanal kam, vielleicht auch schon gesehen hast. Das war ja eine krasse Sache. Ich versuche das mal ganz kurz zu erklären.
Bitte.
Wir haben ja im Juni 2023 vermehrt Proteste auf Sylt gemacht. Also dass wir da irgendwie, da gab es Proteste an Privatjets, an Golfplätzen, an einer Yacht. Das war hinterher nicht auf Sylt, aber woanders. Also wir haben versucht, die Zerstörungen, die Privatjets und Co. auslösen, das quasi zu skandalisieren. Und da findet jetzt halt eben der erste Gerichtsprozess statt für mehrere Menschen und tatsächlich sogar für einen Pressefotograf irgendwie. Keine Ahnung, wie das zustande gekommen ist. Krass auf jeden Fall. Und die haben eben einen, also der Gerichtsprozess ist zu dem Protest an einem Privatjet und zu dem Protest am Golfplatz. Und es ist, ich finde es so absurd, dass halt die Polizei oder die Justiz lässt dieses Gerichtsverfahren stattfinden im China Logistikzentrum in Itzehoe. Anscheinend, weil sie so viel Angst davor haben, dass die Leute irgendwie in den Gerichtssaal kommen oder nochmal in die Nähe von Sylt oder was auch immer. Jedenfalls ist die Lage, eine Lagerhalle in Itzehoe wird jetzt so irgendwie, keine Ahnung,
angemietet,
umgebaut oder was auch, ja, immer, dass es halt irgendwie ein Gerichtssaal wird. Die Polizei lässt es jetzt schon irgendwie mit über den Postverkehr mit den Angeklagten, wie schon Anordnungen und Verbote regnen. Also dass es ganz bestimmte Sitzordnungen gibt, dass man bestimmte Gegenstände nicht mitbringen darf, zum Beispiel Obst oder Bücher. Also da ist so
dürfen
eine ganz
die Leute atmen? Müssen wir auch das Atmen verbieten? Ich hoffe, dass, ja, das vielleicht auch in die Anordnung noch kommt.
Ja, also bis jetzt war es nur so Sekundenkleber und dann aber halt eben auch Obst und Bücher und so weiter. Und das ist, ich finde das so absurd. Aber jedenfalls, ja, hat die Region Nord dann drumherum um diesen Prozess halt ganz viele Sachen organisiert. Richtig toll. Es gibt einen Vortrag, der ist, wenn ihr diese Folge hört, leider schon gewesen. Aber es gibt einen Vortrag und es gibt nochmal eine Infoveranstaltung, die auch schon war, wenn ihr diesen Podcast hört. Aber dann gibt es halt eben diese Verhandlungstage. 12.11., 13., 14., 15.11. Und es gibt auch beim ersten Verhandlungstag eine Mahnwache. Vielleicht seid ihr irgendwie in der Nähe von Itzehoe und habe Lust, da irgendwie vorbeizukommen oder die Leute bei der Versammlung zu unterstützen, bei der Verhandlung zu unterstützen mit einer Mahnwache oder mit Bannern oder was auch immer. Spreche das einfach gern vorher mit den Angeklagten ab, was sie möchten. Genau, und dann findet eben noch am 16.11., das ist dann, nachdem die Verhandlung wahrscheinlich abgeschlossen ist, noch eine ungehorsame Versammlung in Itzehoe statt. Alle Daten dazu findet ihr auch nochmal auf unserem Social Media und im Infokanal und so weiter. Also es wäre eigentlich ganz cool, wenn wir da ein paar Leute zusammenbekommen und ein bisschen Solidarität zeigen im Zusammenhang mit diesem Protest. Genau. Was gab es denn sonst noch so? Es gab eben diese Proteste bezüglich des NNG Summits. Da hatten wir ja gerade jetzt schon ein bisschen drüber gesprochen. Habt ihr wahrscheinlich schon mitbekommen. Also es findet eben Anfang Dezember, hatten wir auch vorhin schon gesagt, der World NNG Summit in Berlin statt, wo ganz viele LobbyistInnen zusammenkommen. Und da wird es eben Bündnisproteste geben. Breites Bündnis kommt da zusammen. Richtig, richtig stark. Es gibt ZU und eben aber auch angemeldete Demonstrationen und Bildungsveranstaltungen. Und darauf wollen wir halt eben aufmerksam machen mit diesen Protesttagen rund um diesen Kongress oder diesen Summit. Genau, dass es nicht sein kann, dass hier auf jeden Fall was falsch läuft, wenn für einzelne Menschen oder für einzelne Konzerne, für Profit und so weiter das Leben von allen Menschen aufs Spiel gesetzt werden mit diesen Fossilen, die eben weiter finanziert und weiter ausgebaut und weiter Geld mitgemacht wird. Und dass es da eben eine Bereicherung auf unseren Kosten gibt. Darauf wollen wir aufmerksam machen. Und dazu gab es dann eben jetzt schon ein paar Proteste in Berlin, so ein bisschen als Mobi-Proteste, um eben darauf einzuladen, dass es da eben diesen Kongress gibt und dass wir da eben gegen mobilisieren und dass es da eben ein breites Bündnis gibt, was protestiert. Ich würde sagen, das ist so alles, was ich auf dem Schirm hatte. Was passiert ist die letzten 2 Wochen? Raoul, hast du noch irgendwas zu ergänzen? Vielleicht eine Local-Story aus Mannheim oder irgendwie sowas? Oder war es das?
Genau. Was ich nur noch kurz erzählen wollte, ich bin ja heute der Laienwissenschaftler hier bei uns in der Sendung, also LNG, für alle, die es nicht wissen. Mobi fiel auch gerade kurz.
Ja,
Mobi,
gut,
du hast ja auch nochmal gesagt, Mobilisierung, genau, das ist dafür, um mehr Menschen oder an sich Menschen auf die Straße zu bekommen oder in Proteste. Und LNG ist halt dieses Flüssiggas, was in der Fracking-Methode, wo Tiefenbohrungen in den USA stattfinden und die Leute da auch schon leiden. Wir hatten da auch schon Bilder gesehen, also die vor Ort, genau. Da gibt es ja auch Proteste gegen. Und
diese Pipelines.
Genau, dann gibt es die Pipelines, die großen Gasrohre, wo das halt transportiert wird. Es gab auch Proteste in Rügen. Wenn ihr unseren Podcast schon ein bisschen hört, dann kennt ihr das an sich. Einfach nur gesagt für Leute, die jetzt erst einsteigen oder wenn ihr mal nur eine einzelne Folge hört oder die weiterempfehlt und so, wollten wir euch wenigstens ein bisschen mit abholen. Genau, und dieser LNG Summit, das heißt also von den Leuten, die weiterhin auf die Fossilen, also Gas, Kohle und Öl, nicht nur auf Dinosaurier, sondern auf Gas, Kohle und Öl setzen, dass die treffen sich im Adlon Hotel und haben dort, feiern sich selbst in einem großen, ja, in einer großen Konferenz und beschließen weitere wahrscheinlich Zusammenarbeiten und wie sie weiter ihre Portemonnaies groß machen und dabei auf unseren Planeten und unsere Lebensgrundlagen scheißen.
Danke, dass du noch mal ein paar Wörter erklärt hast. Das Ganze wird jetzt aber auch noch mal im Interviewteil aufgegriffen, das Thema. Und zwar haben wir jetzt ein Interview, was Ronja geführt hat mit einer Person aus der Bewegung, ich vermute mit Emma. Und danach hört ihr dann den Kerngruppenteil und dann hören wir uns noch mal am Ende. Bis gleich.
Hallo Emma, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Wir starten bei dem Interview ja immer mit einem Check-in, so wie auch bei Meetings oder Widerstandsgruppentreffen. Deswegen würde ich dich bitten, dich erstmal einzuchecken. Sag gerne mal deinen Namen, welche Pronomen du verwendest, wie geht's dir heute? Und als Check-in-Frage für heute, was ist ein Küfer, also ein Küche für alle Highlight für dich? Worauf freust du dich am meisten, wenn jemand sagt, das gibt es heute in der Küfer?
Ja, hi. Ronja, ich freue mich, dass ich heute hier sein darf mit dir. Ich bin Emma, Pronomen sie, ihr. Ich bin aus der Widerstandsgruppe Nord in Berlin und mir geht's okay. Ich bin im Moment, ja, also die letzten Tage waren einfach super viel. Wir haben Trump als Präsidenten, unsere Regierung zerbricht und ich habe eine Menge Sorge, wo es hingeht. Aber es gibt mir sehr viel Halt, irgendwie Teil einer Bewegung zu sein. Und worauf freue ich mich am meisten bei der Küfer? Ich glaube, ich freue mich tatsächlich, mit anderen Menschen zusammenzukommen und zu socializen und gar nicht mal auf das Essen per se, sondern ja, ganz viele tolle, nette Menschen zu treffen und mit ihnen gemeinsam zu essen und zu reden. Check, wie geht's dir?
Ja, ich bin Ronja, sie ihr. Ich glaube, mir geht's ähnlich wie dir. Also mich haben die letzten Tage emotional schon echt ein bisschen durcheinander gewirbelt. Vor allem dieser eine Tag, wo Trump Präsident wurde, die Koalitionsverhandlungen von dieser potenziellen Brombeer-Koalition gescheitert sind und dann auch noch das Ampel-Desaster. Aber genau, ich bin gerade auch irgendwie viel in der Vorbereitung für die UV in Regensburg und das gibt mir ein bisschen Halt. Und natürlich ist es das Tollste an der Küfer, mit den anderen zu essen. Ich habe mir trotzdem ein Essen rausgesucht, und zwar die Dattel-Cashew-Creme, die es bei so einem Brunch oft gibt. Also das ist irgendwie so ein Ding, das es oft in der Küfer von der letzten Generation gibt. Ich liebe diese Creme, kann man zu allem. Aufs Brot, ins Müsli, manchmal auch ein bisschen pur, ist einfach super geil.
Mm.
Aber kommen wir, ich habe dich ja gefragt, ob wir das Interview führen können, weil du in Berlin bist und wir im Dezember nach Berlin fahren. Was ist denn da im Dezember in Berlin los?
Also, wenn die UV in Regensburg zu Ende ist und wir einen richtig tollen Gemeinschaftstag noch hatten, dann können wir gemeinsam nach Berlin fahren, weil da vom 9. bis zum 12. Dezember die internationale Gaslobby zusammenkommt. Die treffen sich im Adlon Kampinski Hotel, das ist ein 5-Sterne-Hotel direkt am Brandenburger Tor, um sich gegenseitig für ihre Klimazerstörung zu feiern und sich sogar Preise zu verleihen, wer das beste Greenwashing rund um LNG macht. Und ja, als Klimagerechtigkeitsbewegung können wir das natürlich nicht unbeantwortet lassen. Und ein sehr, sehr breites Bündnis aus der Klimagerechtigkeitsbewegung ist da vernetzt und es wird super viel geplant. Also von angemeldeten Demos bis hin zu einem Gegengipfel mit Workshops und Podien bis zu ungehorsamen Protesten.
Das klingt ziemlich fett, was ihr dir auf die Beine stellt. Du hast schon gesagt, ein breites Bündnis. Wer ist denn da noch so dabei?
Also bei den ungehorsamen Gruppen, die zivil widerständig sind, ist Ende Gelände mit dabei, Extinction Rebellion, Scientist Rebellion, Letzte Generation und im Moment läuft auch noch eine internationale Mobilisierung. Also wir werden auch Besuch aus den Niederlanden bekommen, aus den USA und viele weitere Länder sind angefragt. Und bei dem Gegengipfel und bei der angemeldeten Demo sind andere Akteure auch zu finden. Die haben jetzt nichts mit dem zivilen Ungehorsam zu tun, aber da werden die Deutsche Umwelthilfe dabei sein, Greenpeace wird dabei sein, Fridays for Future wird dabei sein, Robin Wood und viele andere Gruppen.
Das ist ganz schön fett. Ich bin hier gerade ganz neidisch auf diese krasse Vernetzungsarbeit, die ihr da, auf dieses krasse Bündnis. Das gibt einem schon nochmal einen ganz anderen Schwung zu merken, okay, wir sind jetzt nicht nur irgendwie eine Bewegung, sondern da kommt wirklich ganz schön viel zusammen. Du hast vorhin schon gesagt, in diesem Adlon-Hotel, ich habe da in der letzten Zeit schon mal was gesehen, dass da schon was passiert ist. Was habt ihr denn da gemacht? Der LNG-Summit hat ja noch gar nicht angefangen, aber da war schon irgendein Protest.
Genau, es gab den ersten Protest von Ende Gelände und der letzten Generation gemeinsam im Sinne eines Auftakt-Mobi-Protestes, um ordentlich zu mobilisieren und auch schon mal zu zeigen, dass wir den Summit auf jeden Fall dagegen protestieren werden. Und da sind Menschen von Ende Gelände und der letzten Generation ins Adlon Hotel gegangen und haben einen Bannerdrop von innen nach außen an die äußere Fassade gemacht, einen riesigen Bannerdrop, wo halt zu dem Summit gegen Protest aufgerufen wurde. Und dann gab es auch im Adlon selbst, im Cafébereich, einen Bannerdrop von Ende Gelände und Vertreterinnen der letzten Generation haben den Brunnen gefärbt, um auf das LNG-Thema nochmal hinzuweisen. Es wurde Konfetti geworfen, es gab tolle Chants, wie kacke LNG eigentlich ist. Und genau, es war eine Konfetti-Party statt Champagner-Party.
Da habt ihr den reichen Leuten im Adlon mal ganz schön aufgemischt. Die haben sich wahrscheinlich ziemlich erschreckt. Aber klingt auf jeden Fall gut. Also ich fand die Bilder sehr stark. Ich weiß nicht, warst du selber auch dabei?
Nee, ich war an dem Tag selber nicht dabei. Ich habe im Hintergrund ein bisschen krasse Social-Media-Arbeit mit unterstützt und habe aber sehr viel positive Rückmeldungen bekommen, gerade weil sich jetzt auch zwei Gruppen, die zwar Teil der Klimagerechtigkeitsbewegung und beide zivilen Ungehorsam betreiben, aber doch eine sehr unterschiedliche Protestform und Struktur haben, sich das erste Mal angenähert haben und von beiden Gruppen wurde das sehr, sehr positiv berichtet und das war ein sehr guter Schritt in der Bündniszusammenarbeit.
Ja, ist auf jeden Fall mega, mega stark, weil am Ende wollen wir ja alle das Gleiche und dass dann jeder einfach die eigenen Stärken spielen kann, jeder hat andere Stärken in Sachen Protest oder auch Öffentlichkeitsarbeit oder Bildungsarbeit, dass da jede Gruppe irgendwie seine eigenen Stärken einbringen kann, ist mega, mega schön. Das ist jetzt im Dezember, das ist noch ein bisschen Zeit hin. Wenn jetzt Leute sagen, oh, das klingt ja irgendwie spannend, können die Menschen da irgendwo noch mehr Infos kriegen, was genau da geplant ist oder wie kann man da up to date bleiben? Hast du da ein paar Tipps?
Es gibt zum einen die Seite www.gasgipfel.de. Diese Seite nutzen wir aktuell für Informationsweitergaben. Und ansonsten sind die Websites der teilnehmenden Gruppierungen auch eine gute Anlaufstelle, um da weitere Informationen zu bekommen oder auch die Social-Media-Kanäle.
Du hast gerade schon bei dem Protest gesagt, du hast so Öffentlichkeits- und Social-Media-Arbeit gemacht. Vielleicht jetzt noch einfach so aus Neugierde, was... Du bist da ja offensichtlich gerade involviert in den Vorbereitungen. Was denn so deine Rolle eigentlich?
Das ist ein bisschen schwer, weil ich gerade überall im Moment noch so ein bisschen drin hänge und ganz viel Anbindung zu verschiedenen Gruppen habe und dann versuche, bei der letzten Generation die Fachpersonen zu finden. Und im Moment mache ich sehr viel Organisation und Vernetzung und Mobi. Wir hatten nämlich dann auch in Berlin noch am Mittwoch einen Mobi-Protest bei Total Energies, wo wir mit Feuerlöschern Total Energies, einen der 6 größten Öl- und Gaskonzerne, mit orangener Warnfarbe markiert haben, um auch gegen diesen LNG-Summit zu protestieren und da Mobi für zu machen. Und da war ich dabei.
Ja, das habe ich gesehen. Das sah auch sehr, sehr stark aus. Das heißt, das ist ja echt schon auch jetzt im Vornherein ganz schön viel Trubel und sehr, sehr starke Aktionen auf jeden Fall.
Ja, vielen Dank. Es braucht unglaublich viele Absprachen zwischen allen Akteuren, weil viele haben eine andere Philosophie, eine andere Struktur. Und ich habe mal den Spruch gehört, wenn man in einem Bündnis ist und sich komplett wohlfühlt, dann ist das Bündnis noch nicht groß genug.
Und das Bündnis ist auf jeden Fall groß. Das heißt, da gibt es auf jeden Fall viel, auch wahrscheinlich auszudiskutieren, wie man was angeht.
Auf jeden Fall. Wir arbeiten auch gerade an einem gemeinsamen Aktionskonsens für die Gruppen, die zivilen Widerstand betreiben. Und auch das bedarf sehr viel Zeit, sehr viele Gespräche und Kompromisse.
Dann danke dir auf jeden Fall und allen anderen, die da gerade ganz viel Zeit und Energie reinstecken. Vielleicht noch als Info für alle, die auch zur UV kommen wollen nach Regensburg. Wir haben jetzt ziemlich sicher einen Bus, der fahren wird von Regensburg nach Berlin. Das heißt, ihr könnt sehr gut beides mitnehmen. Erst die Advent, die Erde brennt, ungehorsame Versammlung in Regensburg und dann gemeinsam nach Berlin. Danke dir, Emma, für deine Zeit. Ich freue mich schon sehr. Ich bin jetzt auf jeden Fall gehypt. Ich hoffe, unseren HörerInnen geht's genauso. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich im Dezember erst in Regensburg und dann in Berlin.
Ich freue mich, Ronja. Vielen Dank und wir sehen uns in Regensburg.
Ciao.
Ciao.
Hallo zusammen, ich bin's nochmal. Ich sitze hier heute gerade zusammen mit Joelle und darf die Kerngruppenfrage stellen. Und zwar soll es diesmal darum gehen, Joelle, welche andere Kampagne oder welcher Protest dich in letzter Zeit am meisten berührt hat, und zwar von den anderen A22-Kampagnen, die es gibt auf der ganzen Welt. Und vielleicht magst du uns da einfach mal ein paar Sätze zu erzählen, welcher Protest dich da gerade am meisten berührt hat.
Ja, ich habe bei der Frage direkt zurückgedacht an einen Moment, wo ich glaube, es war so 3 Uhr nachts, irgendwo in einem Vorort von Frankfurt war und mit einer Gruppe unterwegs war, auf den Frankfurter Flughafen zu gehen. Und das war so der erste Tag, wo die A22-Kampagne All Kills, die Flughafenkampagne, gestartet hat. Und dieses Gefühl einerseits der richtigen Stärke so, zu wissen, okay, wir sind jetzt nicht nur hier in Deutschland gerade eine Gruppe, sondern mehrere Gruppen in Deutschland und nicht nur mehrere Gruppen in Deutschland, die jetzt auf den Flughafen gehen werden, sondern auf der ganzen Welt. Und das war wirklich ein richtig, richtig starkes Gefühl, da so international verbunden zu sein. Und ja, gleichzeitig auch insofern ganz besonders berührend, als dass wir wussten damals schon, dass unsere Freundinnen in Großbritannien wirklich sich darauf vorbereiten, zu so einem Protest zu gehen und dann nicht nach Hause zu gehen, sondern sich von ihren Verwandten davor verabschieden und davon ausgehen, dass sie dann unmittelbar ins Gefängnis kommen für unbestimmte Zeit, für auf jeden Fall mal mehrere Monate, bis überhaupt der Prozess startet. Und ja, diese Opferbereitschaft da nochmal von den Freundinnen in Großbritannien, das war dann ja so ein richtig berührender Moment. Und jetzt ist es ja auch tatsächlich so, dass da richtig, richtig viele Menschen gerade hinter Gittern sitzen.
Vielen Dank, danke Joel fürs Teilen. Wir haben noch eine kleine Überraschung für euch am Ende. Hatten wir auch in der letzten Folge schon, da hatte Henning die Einleitung von This is an Uprising vorgelesen. Heute geht es nochmal um ein ähnliches Thema, also einfach ums Thema Buch. Wir haben jemanden, Hanna oder Chiara, die ihr Buch gerne vorstellen möchten hier in dem Podcast. Und das würden wir dann gleich hier ans Ende einmal ranschneiden. Und dann erzählen die ein bisschen was darüber, um was es in ihrem Buch geht. Vielleicht findet ihr es ja interessant und wollt es gerne mal lesen, das wäre doch schön. Und sonst, die letzte Sache, die wir vielleicht noch am Ende sagen, ist, dass wir mal wieder eine Spendenkampagne am Laufen haben von Schafft. Vielleicht verlinken wir die auch in den Shownotes, Raoul. Da geht es darum, geht es um Repressionskosten gemeinsam tragen, also um Anwaltskosten gemeinsam tragen von Menschen, die sich vor Gericht verteidigen müssen aufgrund von Protesten, die sie gemacht haben oder so. Raoul und ich haben da ja auch schon die ein oder andere Erfahrung gemacht und dazu sammeln wir eben gerade Spenden.
Ja.
Das wäre jetzt so mein Schlusswort.
Ja.
Hast du noch was?
Vielleicht noch ergänzend zu dieser Spendenkampagne, also wie ihr es vielleicht schon gelesen habt, also der RATS, Verein für Rückendeckung aus der Zivilbevölkerung, der uns ja viel unterstützt bei den Gerichtsprozessen und so. Da kam ja schon Nachricht zu, dass irgendwie guckt gerade, wie ihr, welche Prozesse, wo ihr wirklich ja AnwältInnen braucht. Wir haben ja auch viele Gerichtsprozesstrainings, gerade in der ersten Instanz ist so eine Straßenblockade, ist so ein Gerichtsprozess auch alleine machbar für viele Menschen und wenn nicht, dann ja, holt euch da Unterstützung, auch durchaus Laienunterstützung, weil da haben wir auch viel Erfahrung jetzt schon, viele Menschen, und weil AnwältInnen sind einfach super teuer, auch wenn die ganz viel bei uns solidarisch mit sind, aber wir haben einfach so viele Prozesse, deswegen alle Leute, die ein bisschen Geld übrig habt, vielleicht auch als Weihnachtsgeschenk oder so, spendet gerne in Kampagne bei Schafft, das ist einfach der Anbieter, genau, und ja, insofern, damit wir weiterhin seelisch und auch körperlich gesund weiter diese Proteste machen können und nicht in irgendwelchen Gefängnissen verrotten müssen.
Oh, danke, Raoul. Ja, voll wichtig. Gut, dass du es nochmal dazu gesagt hast. Also es ist wirklich, fühlt sich anders an, einen Anwalt dabei zu haben, eine Anwältin dabei zu haben. Deswegen, so wenn ihr Geld übrig habt, dann spendet das dahin. Ich glaube, das ist einfach es ist einfach so sinnvoll. Wenn ich viel Geld hätte, dann würde ich es dahin spenden, so, weil es einfach so sinnvoll ist. Es geht direkt an die AktivistInnen so, dass die vor Gericht angemessen verteidigt werden können. Ja, spendet da gern. Wir packen es in die Shownotes und dann wünschen wir euch jetzt viel Spaß mit der Buchvorstellung.
Yes.
Bis in 2 Wochen.
Bis in 2 Wochen und bleibt gesund. Tschüss, tschüss.
Ciao, ciao.
Hallo zusammen, mein Name ist Hanna und ich freue mich sehr, dass ich euch heute hier ein Buch vorstellen darf, das ich zusammen mit Chiara geschrieben habe und was diese Woche Montag erschienen ist. Chiara kennen einige von euch vielleicht. Sie war nämlich letztes Jahr in der Polizeivernetzung von der letzten Generation aktiv und ist selbst vom Beruf Polizistin. Chiara und ich haben uns vor 3 Jahren kennengelernt. Ich selbst bin Klimaaktivistin und haben nun zusammen ein Buch geschrieben. Das Buch heißt »Gegen das Klima der Gewalt«. Und wie gesagt, es ist am Montag erschienen und kann ab jetzt überall, wo es Bücher gibt oder im Internet bestellt werden. Der Hintergrund von dem Buch ist, dass die Begegnung zwischen Chiara und mir und unser Kennenlernen für uns beide eine sehr spannende Erfahrung war, weil wir aus sehr unterschiedlichen Hintergründen kommen. Wie gesagt, sie ist von Beruf Polizistin, ich bin seit vielen Jahren in der Klimabewegung aktiv. Und trotzdem haben wir, trotz dieses vermeintlichen Widerspruches, schnell gemerkt, dass wir sehr, sehr viele Themen haben, die uns beide beschäftigen oder die uns beide umtreiben. Und in diesem Buch erzählen wir nun unsere persönlichen Geschichten, einmal aus dem Klimaaktivismus, aber eben auch aus dem Berufsalltag bei der Polizei. Es geht um Kämpfe ums Klima, es geht um Widerstandsorte wie Lützerath, es geht auch um die letzte Generation, es geht auch um Dinge wie Abschiebungen, wie das ist als Polizistin, eine Abschiebung mitzuerleben und den sich immer weiter verstärkenden Rechtsruck in Deutschland und was das für Polizistinnen bedeutet, was es bedeutet, dass Polizeigewalt immer extremer wird für beide Seiten, und nehmen euch mit in unsere Erfahrungen, die wir dort beschreiben, und gleichzeitig stellen wir uns beide in dem Buch auch die Fragen, welche politischen Dynamiken stecken eigentlich hinter diesen Erfahrungen, die wir gemacht haben und eben auch den großen politischen Krisen unserer Zeit, und analysieren in dem Buch eben auf der Basis von unseren persönlichen Erfahrungen, warum wir glauben, dass das große Problem ist, dass Demokratie und Kapitalismus eigentlich, wenn man es durchdenkt, in einem Widerspruch zueinander stehen, was dieser Widerspruch konkret für die Arbeit der Polizei bedeutet und warum eine logische Konsequenz von diesem Widerspruch zwischen Demokratie und Kapitalismus ist, dass wir weltweit betrachten, wie ein Rechtsruck stattfindet und Faschismus immer weiter auf dem Vormarsch ist. Und dieses Thema ist diese Woche durch die Neuwahl von Trump vielleicht aktueller denn je und wichtiger denn je. Und auch wenn es mich fassungslos macht, dass Trump wiedergewählt wurde, ist das vielleicht genau der richtige Zeitpunkt dafür, dass dieses Buch rauskommt. Weil wir in dem Buch uns dafür aussprechen, was passieren muss, um den Rechtsruck einzudämmen und weiter zu stoppen. Und gleichzeitig, dadurch, dass das Buch so sehr unsere persönlichen Geschichten in den Vordergrund nimmt und diese Geschichten nutzt, um eben die politischen Dynamiken dahinter zu erklären, denke ich und hoffe ich, dass das Buch auch sehr gut geeignet ist für Menschen, die vielleicht nicht so gerne politische Theorie lesen, sondern denen es auch wichtig ist, etwas zu lesen, was für sie auch unterhaltsam ist und bildlich und anschaulich. Und dementsprechend denke ich, dass das Buch zum Beispiel auch gut geeignet ist als Weihnachtsgeschenk oder so für eine Person, der ihr helfen wollt, einzusteigen in politische Themen. Genau, und dementsprechend freue ich mich sehr, wenn ihr Lust habt, das Buch zu kaufen oder zu bestellen im Internet oder im Buchhandel oder auch, wenn ihr einfach anderen davon erzählt. Das würde uns sehr, sehr helfen und sehr freuen. Genau, Gegen das Klima der Gewalt heißt das Buch und es ist ab jetzt überall erhältlich.